Craig.
Moin, Nico.
Na?
Na,
mein Jung.
Mein Jung?
Was? Mein Jung, sagt man hier im Norddeutschland.
Mein Jung?
Ja.
Wie hat geschloben? Oder sagt man auch?
Also egal, wer jetzt wirklich Plattdeutsch spricht, wird es jetzt schon hassen. Also war mir vollkommen egal. Na, bis wieder beim Berg.
Ich bin gut wieder...
Bist du wieder nüchtern?
An der Ho angekommen. An der Itze angekommen.
Also warum die Stadt jetzt so heißt, wie sie heißt, müsst ihr euch mal in den letzten gefühlt 800 Folgen anhören. Darum soll es heute gar nicht gehen. Besonders da, ja. Wir reden über Sachen, über die es gar nicht geht, Erik.
Ja, Digga, lass mal anfangen jetzt hier.
Let's start. Also, heute ist etwas passiert. Heute haben wir was mitbekommen und da haben wir gesagt, da laden wir uns direkt den Mann der Stunde ein und reden mit ihm darüber, nicht nur darüber, sondern auch über die ganze vergangene Saison. Der Gast, der heute dabei ist, ist erstmal Timo Völkering. Hallo Timo, was da bist.
Hallo zusammen.
Hallo.
Und du warst diese Saison auch schon mal da im Winter, richtig?
Korrekt, genau.
Ich war jetzt ein bisschen durcheinander, weil dieses Jahr ist ja Flavio mit dem Trainerteam, Dennis, du, ne, ihr weißt schon, die Richtung, in die es heute geht. Deswegen reden wir mit dir heute noch mal die vergangene Saison, so ein bisschen auch über die erste Hälfte. Ich finde, das gehört dann schon dazu, dass man das alles so ein bisschen abdeckt, aber auch, warum du dich jetzt dazu entschieden hast, einen Schritt zurückzutreten. Let's start with this, würde ich mal sagen. Es ist heute veröffentlicht worden. Warum hast du dich denn dazu entschieden, den Posten des Trainers abzugeben und die in andere Hände zu legen?
Ist einfach eine Entscheidung des Kopfes, nicht des Herzens. Es ist so, dass ich schon seit 2 Jahren versuche, etwas weniger Präsenz zu zeigen aufgrund der Belastung. Ich pendel jetzt seit 7,5 Jahren. Meine Familie wohnt noch ein bisschen weiter weg. Das heißt, es ist für mich nur sehr schwierig zu stemmen, guten Kontakt aufrechtzuerhalten, Präsenz zu zeigen, auch familiär. Und insofern muss man dem Team gerecht werden, der Organisation gerecht werden. Und das könnte ich in der Größenordnung nächstes Jahr nicht. Und insofern habe ich mich nach der anspruchsvollen Saison dazu entschieden, einen Schritt zurück zu machen. Ich werde trotzdem dem Verein erhalten bleiben. Ich werde dem Verein weiter gut zuarbeiten. Werde den neuen Head Coach so gut es geht unterstützen. Aber für mich ist der richtige Zeitpunkt gekommen, zu sagen, ich mach Platz für neue Ideen, für neuen Schwung. Und so ist es dann jetzt auch gekommen.
Für die nächste junge Trainer-Generation sozusagen fast schon. Wenn man so Pendeln hört, ne, denkt man vielleicht so, was denkst du so bei Pendeln? Erik, ich hatte einen Onkel zum Beispiel, der ist jeden Tag eine Stunde
nach Hamburg gefahren. Von hier,
so ein bisschen. Ne? Ja. Das ist bei dir ein bisschen länger, ne?
Ja, es ist einmal ist die Heimreise, wenn es gut läuft und man fährt nachts, sind es 2,5-3 Stunden. Wenn es schlecht läuft, bist du auf 4 oder 5 unterwegs.
Ja.
Dazu kommt natürlich, dass wir im Sport schon sehr, sehr viel reisen, sehr viel unterwegs sind. Und ich hatte Jahre dabei, das Pro-A-Jahr zum Beispiel, wo wir samstags in Ehingen gespielt haben, über Nacht mit Tobi zurückgefahren bin, Sonntag zweite Regionalliga gespielt haben, dann Sonntag nach Hause gefahren bin, um Dienstag wieder da zu sein. So, das heißt, man verbringt mal eben schnell an einem Wochenende, keine Ahnung, 2,000-3,000 Kilometer auf der Straße und das Ganze dann in Verbindung mit einer Fernbeziehung. Es nagt schon, es kostet viel Kraft aufgrund der Distanz und trotzdem habe ich es zu jeder Zeit gerne gemacht und liebe diese Arbeit und werde auch mittelfristig genau da meinen Lebensmittelpunkt sehen und werde auch wieder Mannschaften betreuen. Aber nach 7,5 Jahren, finde ich, kann man sich auch mal ein halbes Jahr zurücklehnen, reflektieren, ausarbeiten, was ist gut gelaufen, schlecht gelaufen. Dieses Reflektieren fällt manchmal relativ kurz aus. Letztes Jahr haben wir Playoffs gespielt, da startest du mit der Kadervorbereitung direkt nach der Saison und hast 2 Wochen Urlaub und dann geht's weiter. Und insofern bin ich, glaube ich, an dem Punkt angelangt, wo mir eine kurze Pause sehr, sehr gut tut, um neue Motivation, neue Kraft zu sammeln und dann wird es weitergehen.
Erik, dein Take? Wie findest du das?
Dass Timo weggeht?
Ja, so also generell.
Also weggeht als Head Coach.
Weggehen tut er ja nicht.
Also ja, als Head Coach.
Ist ja nur Schritt zurück.
Als Head Coach zurücktritt. Ja. Das war, als ich das erste Mal gehört habe, es war schon so eine Bombe, die er da gedroppt hat. Und ich habe Timo das eben auch schon gesagt, in ein, zwei Instanzen im Training habe ich es gemerkt, wie er versucht hat, einen Schritt zurückzumachen, auch in der vergangenen Saison, was natürlich nicht so umsetzbar war, weil er ja Head Coach ist. Ja, das ist, hat mich, ja, wie so eine Bombe, hat mich so erschüttert so ein bisschen, als ich das erstmal gehört habe. Und ja, hatte ich auch noch nicht so viel Zeit, so mir direkt über Gedanken zu machen. Deswegen, ja, Big News und ja, heftig.
Ja, jetzt können wir das ja so ein bisschen auch, ja, zugeben. So lange wissen wir das jetzt auch gerade noch nicht. Nee. Das ist auch kurz vor der Aufnahme erst so ein bisschen bekommen. Aber trotzdem, es ist ja, wie man das so im Leben sagt, zwei Schritte zurück und ein vielleicht, nee, ein Schritt zurück und zwei nach vorne.
Also als, ist das nicht manchmal als, so im Leben? So Anlauf.
Ja, wäre schlimm, wenn man zwei zurück in die Höhe und einer vorne. Das wäre doof.
Das ist ja blöd.
Aber ein zurück und zwei nach vorne ist vielleicht auch ein bisschen der Ansatz, ne? Oder?
Ja, absolut. Aber wie gesagt, für mich ist es nicht mal, was heißt Schritt zurück, ist auch eine Frage der Definition. Für mich ist es, ich gebe einen Posten frei im Prinzip, ich werde im selben Arbeitsumfang unterwegs sein, ich werde dieselbe Materie bearbeiten. Ja, es ist ein Schritt zurück in Form von, ich werde nicht mehr hauptverantwortlich an der Seitenlinie sein, aber am Ende fühlt es sich tatsächlich nicht wie ein großer Schritt zurück an, da ich weiter integriert bin, da wir weiter zusammen einen Kader erstellen. Da es ohnehin unter uns eine sehr vertrauensvolle Art und Weise oder eine sehr vertrauensvolle Arbeitsweise gibt und sehr viel Vertrauen generell. Insofern, es ist nicht wirklich so ein Schritt zurück. Wie gesagt, es ist eine Entscheidung des Kopfes. Es ist die beste Entscheidung für die Organisation, die beste Entscheidung für mein Privatleben und für mich und wir werden sehen, was daraus entsteht.
Man muss ja auch sagen, Timo hat als Assistenztrainer schon sehr viel starke Arbeit hier in Itzo geleistet. Zweimal hintereinander, also einmal Pro B Nord Erster gewonnen am Ende der regulären Saison. Dieses Jahr danach sind wir aufgestiegen und dann in der Pro A auch als Assistenztrainer gewesen. Also das hat er ja schon gemacht. Das sieht man ja, dass er das sehr, sehr gut kann. Von daher.
Da haben wir keinen Zweifel dran. Aber trotzdem, ich lese es jetzt auch aus deinem Gesicht auch heraus. Ist ein bisschen ein Nachteil beim Podcast, dass ihr uns nicht seht. Schon schade. Aber auch verständlich. Deswegen machen wir das ja hier mit dem Podcast. Ne? Deswegen wirst du hier, dass wir sowas auch mal einfach erklären können. Und ich glaube, auch jeder, der zuhört, wird das auch verstehen können. Jetzt gibt es aber auch denn einen anderen Mann an der Spitze. Wird das denn sein?
Wer es sein wird.
Mhm.
Ja, ich glaube, dass sich das in der Saison schon sehr gut ablesen ließ. Das wird Flavio Stückemann übernehmen. Das war von Anfang an auch unsere Intention, ihn zu integrieren. Jetzt ist es ein Jahr schneller gegangen. Aber mit Flavio haben wir einen absoluten Fachmann. Wie gesagt, dieses Dreiergespann mit Flavio, mir und Dennis funktioniert. Es herrscht blindes Vertrauen. Und am Ende habe ich vor 7,5 Jahren irgendwann mal eine NBBL von Flavio übernommen. Jetzt übernimmt er die Pro B von mir. Wir arbeiten eng zusammen und am Ende bleibt es in der Familie.
Ja, krass. Ich gucke gerade zu Erik rüber. Aber das ist ja nochmal eine ganz andere Thematik. Da müssen wir nochmal selber drüber reden, über die Zukunft, mein lieber Erik. Aber dazu kommen wir irgendwann mal. ich würde sagen, ich steige nochmal jetzt ein in den Part, den wir ein bisschen prepared haben. Schon mal cool, dass du mit dabei bist, Timo, und dich den Fragen hier stellst. Wir haben heute, Erik, einiges mit dir vor. Wir wollen natürlich zurückgucken, wie gesagt. Aber wir wollen auch im Laufe der Folge oder vielleicht zum Ende der Folge ein paar Awards verteilen. Also so Season Award-mäßig, jetzt unabhängig, wie die Saison verlief. Aber so individuell gab es ja immer natürlich herausragende Leistungen und auch Leute, die hervorgestochen sind oder Momente, die man hat. Deswegen gibt es am Ende der Folge noch Season Awards. Und wird auf jeden Fall eine coole Folge. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Von 100% des möglich Machbaren in der Saison. Stell dir mal so vor, das kannst du für dich ja selber definieren, was 100% maximal mit dem Team jetzt möglich gewesen war. Was würdest du sagen? Wie viel Prozent hat man davon erreicht?
60%.
Was fehlt denn zu den 100?
Eine bessere Vorbereitung. Wir haben sehr viele Probleme in der Vorbereitung gehabt, indem wir Spielern ermöglichen mussten, nochmal in die Staaten zu fliegen nach einem 7-tägigen Aufenthalt. Und wir haben im Prinzip keine eingespielte Truppe zum Saisonstart gehabt. Das hat verschiedene Gründe. Das haben wir auch bewusst dann so entschieden. Ich meine, wir haben im Vorhinein der Saison kommuniziert, dass es eben auch auf finanzieller Basis nicht ganz so gut aussieht. Und so sind wir auch in die Saison gegangen. Wir haben sehr, sehr viel gespart. Hatten dann, als wir so langsam in den Flow gekommen sind, sehr, sehr viel Pech mit gesundheitlichen Rückschlägen. Das heißt, wir haben Nach unserer ersten, nachdem wir das erste Mal zwei Spiele in Folge gewonnen haben, fahren wir nach Wedel, haben unter der Woche 7 Corona-Kranke, fahren dorthin ohne Flavio Stückemann, ohne mich. Dennis hat das Spiel sensationell gecoacht, aber auch Tobi Möller kam freitags außer Quarantäne, ist Samstag auf dem Spielfeld. Phil hat komplett gefehlt und wie gesagt, ein paar andere Spieler waren auch angeschlagen. Ich meine, Erik kam auch aus der, das war dann vorm Herford-Spiel, da kam er auch frisch außer Quarantäne. Also wir haben dieses Jahr gesundheitlich einige Rückschläge mitnehmen müssen, auch zu sehr ungünstigen Zeitpunkten in meinen Augen und wurden so sehr, sehr häufig gebremst, gerade in der Hinrunde und in der Rückrunde haben dann hier und da auch die Nerven eine Rolle gespielt. Ne? Das heißt, wenn so eine Saison so eine gewisse Dynamik annimmt und du früh in so einen Strudel gerätst, dann fangen irgendwann auch die Nerven an, eine große Rolle zu spielen.
Erik, 60%, was sagst du, höher oder niedriger? Deine Einschätzung, wie viel habt ihr erreicht?
Niedriger, sage ich einfach mal.
Okay.
59. Da kann ich dem
Trainer warum ja nicht, niedriger?
Da kann ich dem Trainer ja nicht da reinreden. Was ich an der Frage interessant finde, ist, welche Leistung wäre bei uns 100% gewesen? Wir haben am Anfang der Saison haben wir uns mit den Spielern hingesetzt und haben so ein Ziel für uns aufgemalt, aufgeschrieben. Und viele wollten da, inklusive mir, an den 8. Platz der Playoffs, genau, 8. Platz der Saison, um in die Playoffs zu kommen. Und das war so ein Ziel, was wir als gut erreichbar gesehen haben und wo wir dann auch noch Möglichkeit gesehen haben, dass es vielleicht auch ein bisschen nach oben gehen kann. Und dass wir dieses Ziel nicht erreicht haben, gibt mir das Gefühl, hey, wir haben nicht die 100% erreicht, weil die meisten bei uns haben das als gutes Ziel gesehen und dass es nicht utopisch ist oder so, was ich immer noch als gutes Ziel sehe, dass wir in den Playoffs hätten sein können und vielleicht auch ein paar Plätze besser sein könnten als 8. Platz. Und weil wir das nicht geschafft haben, würde ich sagen, 100% können wir auf jeden Fall nicht sagen. Und bei so vielen engen Spielen, die wir auch hatten, die auch in unsere Richtung hätten gehen können, mit etwas Glück vielleicht und vielleicht auch ein, zwei Quäntchen, was weiß ich, der Spieler hätte hier und da ein bisschen besser spielen können, hier und da sich ein bisschen besser auf das Spiel vorbereiten können, da hätte ich auch gesagt, verlieren wir ein paar Prozent. Und dann kommen halt auch noch so Sachen dazu, die Timo gerade gesagt hat, Instanzen, die man sehr schlecht handeln kann, handeln ist das falsche Wort, die man nicht beeinflussen kann, wie Krankheit oder sowas und Verletzung. Und deswegen, glaube ich, passt 59%.
Auf jeden Fall ein bisschen weniger. Wir haben da schon drüber gesprochen, letztes Mal, als du hier warst. Ich mache immer den großen Fehler, dass ich mir Folgen dann leider nicht nochmal anhöre von Gästen, die dann wieder da sind, aber ich bin mir sicher, dass wir über die Ambitionen in der Liga gesprochen haben. In meinem Kopf war eigentlich eher so, dass das Thema Richtung Klassenerhalt ging. So.
Genau.
Das habt ihr ja geschafft.
Das haben wir geschafft. Für mich ist es tatsächlich so, wie Erik auch sagt, manche Dinge kann man auch im Vorhinein nicht zu 100% abschätzen. Ligastärke, wie funktionieren die anderen Kader. Da muss man sagen, ist die Liga dieses Jahr auch schon ein Stück weit besser gewesen als im letzten Jahr. Das sieht man auch an der Anzahl an Siegen, die man benötigt hat, um die Klasse zu halten. Insofern, ja, wir wollten die Klasse halten, das ist immer das erste Ziel, aber anhand der engen Spiele konnte man eben auch sehen, dass mehr möglich gewesen wäre. Ich meine, diese Gedankenspiele führt man die ganze Saison fort, ne? Wir verlieren in Bernau durch einen Tip-In, nachdem wir eigentlich das ganze Spiel geführt haben. Bernau hat es jetzt in die Playoffs geschafft, dieser Sieg hätte uns genau in dieselbe Position bringen können. Wir verlieren gegen Stahnsdorf, selbst mit dem Sieg hätten wir in den letzten beiden Spielen noch um die Playoffs gespielt. So, das muss man sich vor Augen führen. Nichtsdestotrotz haben wir die Konstanz vermissen lassen. Ich habe heute schon ein Gespräch mit Erik geführt, da habe ich ihm gesagt, wir sind, wenn es darum geht, wie wir unsere Heimspiele gespielt haben, sind wir ein Playoff-Team. Wir haben 7 Heimspiele gewonnen, unter anderem auch die Teams von oben vor große Probleme in unserer eigenen Halle gestellt, Leverkusen geschlagen, mit 6 gegen die Braves verloren. Also es waren viele gute, enge Spiele dabei und man muss ganz klar sagen, auf heimischem Boden sind wir ein Playoff-Team. Man muss aber auch ganz klar sagen, dass wir auf der Straße das schlechteste Team der Liga sind und Absteiger. So, und dafür gibt es Gründe, junges Team, unerfahrenes Team, auch Ausländer-Rookies, da fühlt man sich natürlich zu Hause wohler, aber die Konstanz haben wir über die Saison nicht entwickeln können, auch auf der Straße Spiele zu gewinnen und das ist letztendlich so ein bisschen der Grund dafür, warum wir dann diese Ambitionen, die das Team vorher für sich auch gefunden hat, nicht erreichen konnten.
Du sprichst es gerade an. Erik, ja auch ein bisschen wilde Saison, ne? Also generell von den auch anderen Teams, die in der Liga waren, was man sich alles so nicht vorhergesehen hat. Rostock 2 zum Beispiel, wie die performen oder auch wie hoch Wedel letztendlich gefinisht ist. Also war für mich jetzt erstmal recht unvorhersehbar. Und auch unsere Saison war jetzt eigentlich in meinem vorigen Kopf nicht so spannend, wie sie hätte sein sollen. Auf jeden Fall nicht in diese Richtung.
Absolut.
Ne?
Ja, genau. Und echt ein, zwei Überraschungen, die man am Anfang der Saison nicht gedacht hätte. Köln und Leverkusen beispielsweise ganz oben.
Ja gut, Leverkusen haben wir schon gedacht.
Teams, dass wo man gedacht hat,
Köln
ja,
wahrscheinlich auch,
ja, die sind da oben drinne. Aber so wie Rostock sich geschlagen hat und jetzt auch in den Playoffs ist,
ja,
Hut ab an das Team, was die diese Saison geleistet haben. Aber damit hat man auch nicht gerechnet, weil Aufsteiger, und da ist nicht immer das sofort, hey, wir kommen in die Playoffs, sondern da muss man erstmal unten sich rauskämpfen und dann mal weitergucken. Und dementsprechend, wie Timo das gesagt hat, zwei Siege mehr und werden um die Playoffs gekämpft. Deswegen war es halt bei uns halt auch sehr eng, genau zwischen wo ist der Abstieg und wo ist der achte, siebte Playoff-Platz.
Ich würde mal sagen, dass wir eigentlich so das underperformendste Team war der Liga. Und ja, ich lese aus deinem Gesicht raus, du bist nicht ganz zufrieden mit.
Nö, das kann ich tatsächlich so nicht.
Okay, wer hat noch denn unter seinen Möglichkeiten performt so in der Liga?
Also es gibt Mannschaften, die Iserlohn zum Beispiel. Ist eine Truppe, die in meinen Augen eindeutig mehr investiert hat als wir, die eine unheimliche Tiefe hatte. Also da habe ich schon viel, viel mehr gesehen und ich glaube, da ist auch viel, viel mehr Potenzial. Unter unseren Möglichkeiten, also zu sagen, wir haben unter unseren Möglichkeiten zu spielen mit dem Saisonziel Klassenerhalt, was wir erreicht haben, mit gut, zwei Siegen Rückstand zum Playoff-Platz. In meinen Augen haben wir ziemlich da gespielt, okay, wo ich es erwartet habe. Wir haben einfach nur zwei, drei knappe Spiele, die wir hätten gewinnen müssen, nicht beendet.
Okay.
Wenn ich das, kann ich dir ganz leicht aufzählen. Wir verlieren zu Hause gegen Ippenbüren, eine Mannschaft, die ohne Ausländer antritt, die wir in den ersten 10 Minuten so kontrollieren, mit 25 Punkten führen, verlieren dieses Spiel. Da hast du Sieg Nummer 1, der dir einfach an allen Ecken und Kanten fehlt. Du verlierst in Stahnsdorf nach 25 Punkte Führung wieder oder nach 21 Punkte Führung in der ersten Halbzeit. Scorest in der zweiten Halbzeit 18 Punkte, glaube ich, im letzten Quarter 5, verlierst dieses Spiel. So, da hast du schon mal zwei Spiele. Wenn du diese beiden Siege, was anhand des Spielverlaufs ein Must-Win war, wenn du diese beiden Siege dazu zählst, bist du ein Playoff-Team. So, insofern, das sind Kleinigkeiten, die es entschieden hat. Dann davon zu reden, dass wir wirklich komplett unter unseren Möglichkeiten gespielt haben, finde ich dann doch ein bisschen weit hergeholt.
Okay, mir ging es auch hauptsächlich darum, wenn du denkst jetzt auch von den anderen Teams, wenn wir jetzt über die Liga mal so ein bisschen reden, wer so ein bisschen überperformt hat.
Da steht für mich auf 1 ganz klar Schwelm. Ganz tolle Saison. Falk hat super Arbeit geleistet, tolles Team zusammengestellt. Ist ein bisschen davon abhängig gewesen, gesund zu bleiben, weil er eine 8er-Rotation spielt, also einen sehr dünn besetzten Kader hat. Sind gesund geblieben, haben tollen Basketball gespielt und letztendlich zu Recht den Heimvorteil eingefahren. Und da kann man nur gratulieren. Also das war weit über ihren, nicht, ja, da will man ja auch gar nicht zu sehr dann, also war überraschend für mich, dass sie dann wirklich so weit oben angreifen. Und was Erik schon sagte, Rostock, definitiv ein Überraschungsteam.
Alright. Okay, ja, sehr gut. Finde ich schon mal alles sehr interessant. Wir haben über Liga geredet, über eure Ambitionen. Jetzt hat sich zum Saisonbeginn ja auch schon etwas geändert, nämlich ein Neuzugang, der jetzt auch ein bisschen mehr Verantwortung hat. Klavi Stückemann kam jetzt dazu in dieser Saison. Jetzt blickst du auf die erste Saison als Co-Trainer Stückemann zurück in deinem Team. Wie war es denn so? Vielleicht auch für euch drei so untereinander, die Dynamik?
Alles wie erwartet. Also ich meine, ich habe mit Dennis im Vorfeld oder vorher schon 5, 6, 7 Jahre zusammengearbeitet. Flavio, wir kennen uns blind, wir wissen, wie der andere denkt. Es entsteht Reibung aufgrund unterschiedlicher Sichtweisen. Wir haben komplett unterschiedliche Werdegänge vorzuweisen und dementsprechend auch einen unterschiedlichen Blick. Das war damals auch die Kernmotivation von meiner Seite, jemanden wie ihn zu integrieren, wenn man die Möglichkeiten hat, auf diese Kompetenzen zurückzugreifen. Insofern, da war wenig Überraschendes dabei. Also es hat Spaß gemacht zu jeder Zeit. Natürlich gab es hier und da mehr Reibungen aufgrund der Ergebnisse, und je mehr Köpfe man dann hat, desto mehr Ideen kommen zusammen, desto schneller kann Reibung entstehen. Aber so wie es unter Freunden ist, kriegt man das ohne Probleme gelöst.
Thema Friction, Erik.
Ja, aber durch Reibung entsteht ja auch nur Wärme. Und Wärme brauchen wir, um uns weiterzuentwickeln.
Hat er beim Podcast gesagt, Timo. Mhm. Ne?
Nee, durch Druck entstehen Diamanten. Nee.
Ja. Ist das so eine Lessons von Flavio, die er gesagt hat? Oder woher hast du das?
Das ist schon eine Weisheit, die wird uns Basketballern in die Wiege gelegt.
Ach so, okay. Klingt irgendwie so ein Facebook-Weisheit mit irgendwelchen
Teddybären mit der Grund. Was man bei Flavio sicherlich auch irgendwo von außen gesehen hat, dass er viel Struktur gefordert hat und auch gefordert hat und das vielen Spielern, glaube ich, gut tun kann, wenn man einen professionellen Basketballspieler, der überall in Deutschland in den höchsten Ligen schon gespielt hat, der, wie er es auch selber gerne sagt, weiß, was man braucht, um da oben zu spielen. Wenn der auch das fordert von uns und in uns Potenzial sieht, das wir vielleicht selber gar nicht sehen, das ist dann nochmal ein guter Benefit, der dieses Jahr im Team dazugekommen ist.
Genau, und ich bin mir sicher, er schart schon mit den Stimmbändern, den werden wir dann auch nochmal zu Wort kommen lassen, denn zur aktuellen Situation, keine Sorge, Flavio, da darfst du alles einmal richtig stellen. Okay, ehemaliger Teamkollege von dir ist Trainer geworden. Wie war es für dich?
Ja, wie gesagt, also diese Struktur, diese Professionalität, die er damals als Kapitän schon angebracht hat, die hat er dieses Jahr auch als von uns gefordert. Und da hat man auch schon, oder ich habe da für mich auch schon gesehen, die Instanzen, wo er damals als Kapitän das Wort schon ergriffen hat, das habe ich jetzt im Trainerdasein noch mehr gemerkt, was ja auch sehr gut war.
Okay, sehr gut, sehr gut. Jetzt möchte ich ein bisschen mit euch über so einzelne Spieler so ein bisschen reden, auch über die Teamdynamik vielleicht so ein bisschen. Ich habe den Eindruck gehabt, dass Dominic Oliveri und auch Tobias Möller also am Anfang der Saison eigentlich relativ einen schweren Start hatten, reinzukommen, aus ganz individuellen Gründen. Mhm. Aber ich finde, beide haben dann mit zunehmender Saisondauer auch zu ihrem Spiel gefunden, auch Sicherheit gefunden und auch waren auch am Ende auch wichtige Leute dafür, dass sie es geschafft haben, noch drin zu bleiben. Ihr habt das beide mitbekommen. Wie seht ihr denn die Entwicklung von den beiden Jungs unterm Korb?
Es sind natürlich zwei komplett unterschiedliche Personalien. Der eine hat das Problem, häufig zu ruhig zu sein, sich zurückzunehmen, gar nicht die Dringlichkeit zu sehen, wirklich aus sich herauszukommen. Von wem spreche ich?
Ich glaube, Tobias Möller.
So ist es. Und der andere ist halt ein Vollprofi, der als Rookie kommt einen schwierigen Start hatte. Und man hat dann irgendwann den Druck auf Dominik auch erhöht. Das muss er als Leistungssportler eben auch haben können. Und er hat es dann durch viel, viel, viel bessere Leistungen zurückgezahlt. Das heißt, manchmal als Neuling in Europa probierst du dich zu integrieren und verstehst vielleicht auch noch gar nicht, wie so europäische Teams aufgebaut sind. Dass so ein Ausländer eben auch immer eine tragende Rolle einnehmen muss und dass es da keine zwei Meinungen gibt. Wenn ein Ausländer diese Rolle nicht einnehmen kann und einem Team nicht spezielle Dinge geben kann, dann ist es eine falsche Verpflichtung. So. Und den Druck haben wir auf Dominik erhöht, er hat das super angenommen. Am Ende ist er kein Scorer-Typ, ist ja keiner, der anfängt, einem Team durch elegante Aktionen 20 Punkte zu geben, das wird er auch nicht. Aber er ist ein Typ, der immer teamdienlich unterwegs ist, der durchaus bewaffnet ist, was man dann im späteren Saisonverlauf auch gesehen hat, aber eben nicht durch diese 1-gegen-1-Aktion Rücken zum Korb und ich kreiere, sondern er braucht dann eben Guards an seiner Seite, die ihn auch füttern. Insofern ja war es bei Dominik das Gespräch, das es so ein bisschen aus ihm herausgekitzelt hat und bei Tobi war es tatsächlich die Identifikation zum Verein, die Angst abzusteigen. Da hat er alles in die Waagschale geworfen. Da haben wir ein paar Jungs, die aufgrund der Situation einfach nochmal einiges an Energie freischaufeln konnten. Da gehört Erik zu, da gehört Tobi dazu, da gehört ein Jack Fritsche dazu. Und das sind eben die Jungs, die wirklich aufgrund dieser Identifikation nochmal einiges an Energiereserven freischaufeln konnten.
Auf jeden Fall, also das mit Dominik, da müssen wir auch nochmal zurückgucken, eine konstante Arbeit unterm Brett hat er geleistet mit Rebounds, dass er da mit der beste Rebounder der Liga ist, kann man dazu auch nochmal sagen und dann halt auch am Anfang, wo er halt offensiv nicht die Nuancen gegeben hatte, die er geben sollte, da kam irgendwann der Punkt, wo ja offensichtlich dieses Gespräch mit ihm stattgefunden hat, was Timo gerade schildert und wo er dann auch Performances hatte, wo man sagen muss 20 und 20 oder so, dann sowohl Punkte als auch Rebounds gut geaveraged hat über ein paar Spiele und wo dann auch ja Spiele kamen, wo das kam, was wir von ihm brauchen in der Phase, sondern nämlich noch ein bisschen Scoring-Mentalität von einer großen Position. Mhm. Und das hat er dann gebracht und vielleicht da auch sich in der Saison gesteigert, wo er herausgefunden hat, was meine Rolle hier ist. Ja. Und wenn er das dann nicht gut genug hinbekommen hat, dann ist das passiert, was Timo gerade geschildert hat. Hey, wir haben niemanden, der jetzt heute auf der großen Position gut scoren kann. Ich fühle mich verpflichtet, das zu machen. Und das war Tobi Möller. Er hat das Gefühl gehabt, ich bin jetzt die beste Scoring-Option auf der großen Position. Und da hat er einige Spiele, wo er da gut aus sich herausgekommen ist. So.
Ich freue mich auch ganz persönlich für Tobi, dass es jetzt auch noch so funktioniert und dass es die Entwicklung auch genommen hat. Ich glaube auch, dass er viel mehr kann, als er auch zeigt, oder?
Viel, viel mehr. Ja. Das ist, wie viel Potenzial da drin steckt, weiß er selber noch gar nicht, weil er halt dieses Wesen mitbringt, sich häufiger einfach auch zurückzunehmen, wenn Dinge von alleine laufen, zu sagen, oder einfach mit dem Strom zu schwimmen. Diese Saison kann für ihn Startschuss gewesen sein. Jetzt muss man sehen, wie er aus dieser Saison herauskommt, wie er die Sachen mitnimmt in die nächste Saison. Und wenn er an diese Leistung anknüpfen kann, dann wird er jetzt relativ schnell auch große Schritte gehen können. Wenn er die Situation für sich abschließt und sich wieder in seine Komfortzone bewegt, weil ja, jetzt sind wir ja erstmal in der Pro B, dann kann es natürlich auch wieder ein Up and Down werden. So ist der Junge hat es selbst in den Händen, das Potenzial ist da, er selber hat gesehen, was möglich ist. Das Publikum hat es auch super angenommen. Ich glaube, beim letzten Heimspiel hat man schon auch nochmal eine besondere Energie von den Rängen gehört, so als schön. Tobi das Spielfeld betreten hat. Das hat mich auch nochmal extrem gefreut. Insofern ja, kann man nur hoffen, dass er all das jetzt als Startschuss nimmt und wir werden auf jeden Fall Druck auf ihn ausüben.
Sehr, sehr gut. Jetzt ist die Frage, wie ich von Druck darüber komme. Ich glaube, ich mache es einfach irgendwie so anders. Wie sagt man das denn?
Wintersonnenwende?
Ja, ich würde Wintersonnenwende sagen.
Zum Winterbreak.
Ja. Irgendwie sowas.
Zur Winterpause.
Da gab es ja ein paar Veränderungen im Team, ne? Da hatte man als Mannschaft auch Druck, jetzt habe ich es, und hat ja zwei neue Spieler geholt. Also Tyrion Smith wurde verabschiedet, darüber haben wir auch schon geredet. Jetzt geht es nur, also Tyrion Smith wurde verabschiedet, Mason Virus und Ivan Catani kamen zum Team. Jetzt, wenn du zurückguckst im heutigen Stand, war das die richtige Entscheidung?
Ja. Es war die richtige Entscheidung, den Spieler zu tauschen, um einen besseren Spielfluss in die Mannschaft zu kriegen. Es war der falsche Zeitpunkt. Das ist etwas, was ich mir tatsächlich sehr ankreide. Auch damals schon direkt nach dem Spiel. Also ich glaube, wenn wir zwei Wochen oder eine Woche eher reagieren und schon vorm ersten Spiel gegen Herford eine Verstärkung mit im Kader haben, dabei geht es gar nicht darum, was diese Verstärkung produziert, sondern einfach diese Tiefe, dann würden wir schon gar nicht in diese Situation kommen. Und diese Notwendigkeit habe ich damals nicht gesehen, weil wir genau in dieser Phase einfach super Spieler hatten. Wir haben gute Ergebnisse eingefahren, haben immer wieder unser Potenzial aufblitzen lassen. Da hätte ich mehr Sicherheit reinholen müssen, indem wir vorher schon einen Spieler holen. Und ich glaube, dann wären wir gar nicht in diese Situation gekommen. Das ist das, was ich mir tatsächlich am meisten ankreide. Aber ja, das ist Sport, hinterher ist man immer klüger und das ist es. Ne?
Das das kann ich sehr gut verstehen. Jetzt haben wir uns den Virus geholt, den Mason Virus geholt. Come on, einmal. Einmal eine Saison wollte ich nicht bringen.
Go on, Kerr.
Also, sorry. So.
Hast du Kass gesagt?
Go on, Kerr.
Wir sind ja ein bisschen Ami unterwegs.
Ja, ja.
Komm mal nicht aus dem Ghetto. Ne? Tegelhörn und Bremerhaven.
Hast du ja eben gehört, auf der Straße sind die Züge aber nicht so gut. Ein Sieg nur auf der Straße gehabt.
Diese so ist es.
Brauchen wir den Straßenballer Chris Hooper wieder, der in Harlem da unterwegs ist. Worauf ich hinaus will. Also die Leistung haben wir jetzt ja alle gesehen auch. Das haben wir mitbekommen. Ich fand es so interessant zu sehen, dass man mit Mason Virus einen Spieler geholt hat, den ich als sehr introvertiert einschätzen würde, also jetzt nicht so der outgoing Person ist und Ivan Catani wirklich eine Endlosbatterie ist, gefühlt, der Energie hat für die ganze Stadt. Wenn du den hier auf dem Fahrrad setzen würdest und damit irgendwie die Stromverbindung für Itzehoe anmachen würdest und sagst, Ivan, Strampel, der wird ein Jahr lang hier den Strom bereitstellen für die Stadt, würde ich sagen. Oder für die Halle ja nur, reicht ja schon. Ne? Also das sind ja Leute, das hat Dominik mal gesagt, auf einem komplett unterschiedlichen Seite des Spektrums, sozusagen. Wie war das jetzt für euch beide so solche beiden neuen Impulse ins Team zu bekommen?
Also ich fange einmal an.
Gerne.
Und zwar, bei Ivan ist es ja nicht nur dieses, dieses Körperliche, hast du gerade besprochen, dass er, wenn er die Aufgabe hat, hier jahrelang Energie zu geben, braucht er das. Und es ist ja auch dieses auch Extrovertierte, was, ja, was dieses Gegenteil auch zu Mason irgendwo ist. Und was wir vielleicht auch irgendwo ein bisschen gebraucht haben, weil wir haben eben das angesprochen, wir waren auswärts nicht so gut, waren wir jetzt über die ganze Saison nicht, aber wir waren auch ein sehr liebes Team über eine gewisse Zeit in der Saison. Und wir waren dann dementsprechend auch hier und da ein bisschen zu zurückgezogen, meines Erachtens. Und Ivan hat uns da speziell das erste Spiel gegen Herford, hat er gezeigt, wie man Spaß daran haben kann, einfach nur ein lauter Basketballspieler zu sein, wenn man das gut macht, wenn man Hustle-Plays macht, wenn man defensive Stops holt, wenn man seine Mitspieler anfeuert, wie gut das ein Team tun kann. Und das ist für mich das beste Beispiel, wie so ein Spieler, der nach außen sehr viel zeigt, einen großen, guten Impact haben kann aufs ganze Team.
Ja, richtig ein Vocal-Typ, ne, oder?
Absolut. Also wir haben uns bewusst für ihn entschieden, weil wir gar nicht so sehr auf Punkte geguckt haben, sondern jemanden brauchten, der Defense geben kann, der uns Rebound-Sicherheit geben kann. All das hat er am Anfang gemacht. Dann hat er sich leider früh verletzt und bis zum Saisonende auch mit dieser Verletzung zu kämpfen gehabt. Hat jedes Spiel im Prinzip angeschlagen gespielt. In den ersten beiden Spielen Herford, Ippenbüren hat er uns klar geholfen. Danach ist dieser Effekt aufgrund der Verletzung auch leider so ein bisschen verpufft. Statistisch hat er nicht viel produziert, spielzeittechnisch sehr, sehr wenig Minuten bekommen. Aber das, was Erich gerade schon gesagt hat, er hat diesen Vocal-Job ausgefüllt, er hat sehr viel kommuniziert, er hat Jugendspielern im Prinzip gezeigt, wie man viel positive Energie in eine Mannschaft bringen kann, ohne viel dafür leisten zu müssen. Nämlich Kommunikation wirklich mit jedem Spieler, gute Laune ins Training zu bringen, auch einfach mal laut zu sein, auch mal jemanden anzukacken, all das, was letztendlich Leben in einer Mannschaft ausmacht. Und insofern, ja, bin ich auch, wenn es sportlich nicht ganz das war, was wir uns erhofft haben, bin ich trotzdem glücklich, dass er uns dann eben auf dieser, ja, Ebene sehr, sehr viel gegeben hat.
Und ich glaube, das ist auch relativ wichtig, mal so einen Spieler zu haben, der dann auch so ein bisschen das Feuer da reinbringt, oder?
Also, auch jedes Team, ja.
Ne, so ein Lukas Podolski, WM 2010, da kam jetzt spielerisch auch nicht so viel bei rum, aber war halt die gute Stimmung in der Kabine so ein bisschen. Man lacht jetzt so darüber, als wenn das so irgendwie nicht so viel wert ist. Also ich kann das nicht aus eigener Erfahrung sagen, aber was ich so mitbekomme von anderen Leuten, auch anderen Teams, ist halt mitunter die Stimmung das A und O. Also alle können ja irgendwie Basketball spielen, mehr oder weniger, muss sich dann halt dabei aber auch ein bisschen gut fühlen. Ne?
Alle können aber auch eigentlich gute Stimmung verbreiten.
Können sie das? Warum haben sie das denn nicht getan?
Jeder Mensch kann gute Stimmung verbreiten.
Ja.
So, die Frage ist, sehe ich mich in der Pflicht, das zu machen? Sehe ich die Notwendigkeit? Ja. Und ich glaube, die Notwendigkeit hat man gesehen. Wie einfach es sein kann, hat man auch gesehen.
Ja.
Insofern ist das meinte ich vorher, das kann eine wichtige Lektion für junge Leute, ja, sein. Ich glaube, dass wir Jungs im Team haben, die das Potenzial mitbringen, auf diesem Vocal-Niveau zu arbeiten. Jetzt müssen sich die Jungs nur in der Verantwortung sehen.
Hervorragende Überleitung zu den jungen Spielern im Team. Dankeschön dafür, Timo. Genau darüber soll es als nächstes gehen. Schon sehr, sehr viele junge Spieler im Team, auch mit Doppellizenz. Hast du im Kopf, wie viele das waren?
Roundabout. 7 Spieler gewesen.
Roundabout, ja, irgendwie sowas. Wie ist es denn für dich, nee, oder vielleicht auch für euch beide, über die ganze Saison so gewesen mit den jungen Spielern? Es ist ja schon ein kleiner Generationsclash.
Willst du? Generations.
Also, ja, Generationsclash weiß ich nicht. Ich habe das letztens so ein bisschen analysiert. Die Spieler bei uns, die den größten Teil der Spielzeit bekommen, sind 23 und älter. Und dann haben wir halt auch noch die, ja, primär die Doppellizenzspieler, die alle, ich glaube, 21 und jünger sind, oder?
Korrekt.
Genau, 21 und jünger. Und da muss ich sagen, da haben wir, also was heißt Generationsclash, da haben wir Leute, die willend sind zu arbeiten, aber die hier und da nochmal in die Hand genommen werden müssen und da aber uns zeigen, wir können hier und da mal einen guten Impact in so ein Team bringen, was aber auch mit älteren Spielern über 25 gestückt ist. Michael Bansemer hat gestern ein Spiel angebracht, was ich gar nicht mehr so im Kopf hatte. Hinspiel gegen Köln, da hat Tim Stegel ein super Spiel abgeliefert, von den Statistiken her, auch wenn wir das nicht gewonnen haben. Aber wo er gezeigt hat, dass er mit anständigen Minuten. Und wenn er denn richtig die Sachen umsetzt, die ein Trainer von ihm möchte, dass er da ein richtig guter Pro-B-Spieler für die Itzu Eagles sein kann. Und das ist mir gestern neu nochmal aufgefallen, wie wichtig es ist, wenn jemand eine gute Struktur umsetzen kann, auch als junger Spieler einen guten Impact in so ein Team bringen kann.
Ich sehe es tatsächlich so, wir haben im Vorfeld schon mal drüber kommuniziert, dass eben dieses Fundament, das wir hatten dieses Jahr, eben auch durch diese Identifikation einfach überragende Leistung gezeigt hat. Und für mich ist dieses Integrieren junger Spieler einfach ein Muss, um genau diese Identifikation auch über Jahre zu schüren. Ich meine, die Jungs, über die wir gerade sprechen, sind alle in derselben Position, in der Erik vor 7 Jahren war. Erik hat vor 7 Jahren zweite Regio gespielt, hat kaum Minuten in der Pro B bekommen, also exakt dieselbe Situation. Und 7 Jahre später sitzt er hier als Kapitän, der Pro A gespielt hat mit der Organisation, der dieses Jahr Spiele dabei hatte mit Tip-Ins, mit magischen Momenten in der Halle. Das zeigt eigentlich, wo wir hinwollen mit diesen jungen Spielern. Und dann eben dieses Aushängeschild dann dabei zu haben und auch darauf verweisen zu können, macht uns das Leben natürlich nochmal einfacher. Und wenn es dann auch noch ein Charakter wie Erik ist, der junge Leute auch noch einsammelt, mitnimmt und da nicht von oben herab agiert oder mit altmodischen Ritualen gegen irgendwelche Rookies, all das haben wir nicht, dann vereinfacht uns das Leben. Wir hatten dieses Jahr, was Trainingsbetrieb angeht, was Beteiligung angeht, ein sensationell gutes Jahr in meinen Augen. Wir haben so gut wie nie die Situation gehabt, dass wir weniger als 10 Leute hatten. Wir haben immer intensiv trainieren können, weil wir Pausen geben konnten. Und dafür sind diese jungen Leute der Schlüssel. Und wenn du in dem Alter nun mal noch 2-3 Jahre brauchst, dann muss man den Jungs diese Zeit geben. Aber wenn man sie gleichzeitig schon integrieren kann, ihnen die Abläufe zeigen kann, dann vereinfacht uns das mittelfristig das Leben.
7 Leute sind gerade im Team drin. Jetzt ist es, glaube ich, prozentual auch so gesehen, dass, glaube ich, nicht jeder denn das am Ende auch so schafft, dann irgendwann den Status von Erik zu bekommen. Ganz bewusst jetzt alles, nur dass wir die Zahl sagen, gar nicht individuell, sondern was schätzt du, wie viel davon hätten dann auch so das Potenzial dazu?
Also Tim Schlegel gehört auf jeden Fall dazu. Ist für mich ein, er hat nach 5 oder 6 Spieltagen diese Saison 7 Punkte und 4,5 Assists aufgelegt. Er hat einen sehr guten Start in die Saison. Hat dann im späteren Saisonverlauf defensiv nicht immer das umsetzen können, was wir gefordert haben. Hat es hart lernen müssen, waren plötzlich Spiele dabei, in denen er gar nicht gespielt hat, auch gegen Köln, gegen Leverkusen in diesem wichtigen, geilen Spiel hat er keine Minute bekommen. Trotzdem ist es einfach ein Junge mit einer tollen Arbeitseinstellung. Clever, motiviert und hoffentlich einer, der in solche Fußstapfen treten kann. Man muss ja nicht gleich zum Kapitän einer Organisation werden, aber Tim ist jemand, der sich Spielzeit erarbeiten wird, der wachsen wird. Und Jarek ist einer, der auf Pro-B-Niveau definitiv ankommen wird und noch bessere Spiele liefern wird, als er auch jetzt schon für uns gemacht hat. Ist ein Arbeiter, ein Hustler. Da hast du schon mal 2, die eine wichtige Rolle auf jeden Fall einnehmen können. Ein Ibo hat Potenzial durchblicken lassen. Also ja, das werden, wie du schon gesagt hast, vielleicht nicht die Fußstapfen, aber es kann eine wichtige Rolle im Verein werden.
Dass der junge Mann hier rechts neben mir auch noch große Fußstapfen hinterlassen hat, da werden wir vielleicht gleich noch zukommen. Wenn wir jetzt vielleicht mal, hast du noch was zu noch? Ja. Na gut, ich möchte nicht übergehen, deswegen. Ja. würde ich jetzt eigentlich gerne mal zum letzten Spiel, zum vorletzten Spiel der Saison kommen, zum letzten Heimspiel der Saison kommen. Mhm. Also das haben wir noch vor. Cool, dass ihr noch mit dabei seid, liebe Zuhörerin. Dann wollen wir noch ein bisschen über euch reden, über die Fans im Laufe der Folge noch. Und am Ende, wie gesagt, gibt es noch Season Awards, also gibt es noch einiges zu hören. Bleibt mit dabei. Jetzt war es so, dass man findet, das letzte Spiel gegen Heimspiel gegen Leverkusen nicht ganz alleine nur betrachten darf. Ich finde, das ist ein großes Konglomerat aus vielen Ereignissen und Situationen, die darauf eingezahlt haben. Wo wir anfangen können, ist, glaube ich, die Auswärtsniederlage gegen Stahnsdorf. Das war eine Auswärtsniederlage, die super, super, super ärgerlich war, weil man zwischenzeitlich, wie gesagt, das Ding hochgeführt hat, eigentlich der sichere Sieger war und dann trotzdem noch das Spiel mit 2 Punkten verloren hat. Jetzt war die Situation so, dass wir noch 2 Spiele übrig hatten, Herford auch. Wenn Herford 1 gewonnen hat, mussten wir davon auch 1 gewinnen. Wir mussten sozusagen immer mitziehen. Hätte Herford 1 verloren und wir 1 gewonnen, so wie es jetzt passiert ist, bleiben wir drin und Herford ist dann runtergegangen. Jetzt frage ich mich mit der großen Rampe vorher, wie es möglich ist für dich als Trainer oder als Trainerteam, auch als Mannschaft, so einen absoluten moralischen Killer wie das Stahnsdorf-Team so umzuwandeln, dass man so eine Jahrzehntleistung gegen Leverkusen hinbekommt.
Ich glaube, so viel Motivationsarbeit musste ich da nicht leisten. Die Jungs wussten, worum es geht. Wir haben alle denselben Schmerz gefühlt nach dieser unnötigen Niederlage. Wir sind, und das ist der entscheidende Punkt, wir sind an keiner Niederlage zerbrochen. Wir sind immer als Gruppe zusammengeblieben. Wir haben immer positive Energie im Training gehabt und haben uns so über die Trainingswoche im Prinzip in die richtige Stimmung fürs Wochenende bringen können. Und da muss man Lob an die Mannschaft aussprechen, an die Führungsspieler aussprechen. Da sind einige wirklich vorangegangen. Da gehört auch ein Jack Fritsche dazu, der wirklich auch im Training vorangegangen ist. Und am Ende sind es alles Leistungssportler. Jeder wusste, was wir verbockt haben in Stahnsdorf. Jeder wusste, dass wir zu Hause jede Mannschaft schlagen können. Das haben wir die ganze Saison über thematisiert. Wir haben Kleinigkeiten in den Trainingsabläufen verändert, auch gegen Saisonende. Aber das, ja, die Motivation, wenn du im Abstiegskampf bist, ist automatisch gegeben. Zumindest dann, wenn sich alle mit dem, was man treibt, identifizieren.
Glaube ich sofort. Trotzdem, Leverkusen hat die letzten 13 Spiele nicht verloren. Ja. Du warst mit auf dem Feld, hast mir auch
den
Ball auch oft in der Hand gehabt, auch oft reingetroffen im Spiel. Mhm. Deine Einschätzung?
Ich möchte einmal zum Stahnsdorf-Spiel sagen, dass es vielleicht der an der Situation nach dem Spiel war das die zermürbendste Niederlage gefühlt, weil ich in der Halbzeit habe ich mich so gut gefühlt. Ich habe sehr viel Selbstbewusstsein gehabt, dass wir das Spiel holen werden. Und dann das noch zu verlieren, da war ich echt am Boden zerstört nach dem Spiel. Aber wie Timo das gesagt hat, es gilt für einen professionellen Basketballspieler, dass man auch aus so einem Spiel wieder rauskommt. Und wie man gesehen hat, haben wir die Energie da wieder finden können in der nächsten Woche und haben das halt auch gegen einen vermeintlich sehr starken Gegner, vielleicht auch stärkeren Gegner, wie manche gedacht haben, gegen Leverkusen gezeigt und damit auch gezeigt, dass wir, wenn wir guten Basketball spielen, auch oben mit in der Liga mithalten können.
Wenn ich da noch ergänzen dürfte, das ist mir tatsächlich ganz relativ wichtig. Ich glaube, dass wir in Sachen Disziplin eins unserer besten Spiele gespielt haben. Wir haben sehr viele Dinge ausprobiert gegen Leverkusen. Wir haben mehrfach die Screen-Defense geändert. Wir haben unterschiedliche Zonenverteidigungen gespielt. Und in Sachen Disziplin war das tatsächlich über 40 Minuten das beste Spiel der Jungs. Und mit einer der Gründe, warum es dann gereicht hat.
Ja. Jetzt würde ich euch nochmal versuchen, jetzt habe ich schon eine Frage vorweggenommen, deswegen bin ich ganz gestolpert, aber danke für den Einblick auf jeden Fall schon mal, dass vielleicht du, Erik, uns mal mitnehmen kannst für den ganzen Spieltag. Also wie habt ihr euch da vorbereitet, wie bist du aufgestanden, gut geschlafen, hast du gedacht vom Spiel, ach, Leverkusen, die hauen wir weg, ihr könnt nur Fußball spielen oder was? Ja, jetzt wird es Leverkusen dazuhören. Leute, ihr habt eine hervorragende Saison gespielt, Mann. Da muss man ein bisschen Spaß verstehen. Das ist doch jetzt eine Auswärtsniederlage gegen Itzehoe.
Und die Fußballer Leverkusen,
die werden jetzt Meister gegen meine Werder Ahner. Also ich kriege hier noch genug am Sonntag
mit. Deswegen müssen wir auch ein bisschen Fußball spielen zur Vorbereitung gegen Leverkusen.
Schön Kreuzball mitnehmen, ne? Schön Kreuzerreise beim ersten Volley. Also wie war der Tag? Wie war der Spieltag?
Genau, wie gesagt, ich persönlich hatte viel damit zu tun. Das Spiel die Woche davor war irgendwie immer in meinem Kopf die Trainingswoche über mit sehr viel Frust, dass wir das Spiel nicht geholt haben gegen Stahnsdorf, weil wir wussten, dass Leverkusen das wahrscheinlich schwerste Spiel wird von den letzten dreien. Und vielleicht irgendwo hat dieser Frust, diese Wut auch irgendwo ein bisschen mich vielleicht auch mitgenommen in das Spiel. Ich war beim Werfen am Morgen, war ich ja nicht angespannt, aber...
Oh doch.
Du hast mir nicht mal Hallo gesagt.
Money in the Bank hast du einfach so über dich ergehen lassen. Da war eine gewisse Anspannung schon.
Ja, Scheuklappen. Mir sieht mich ja nicht Hallo gesagt.
Das hat man schon wahrgenommen.
Ich dachte so, okay, heute lasse ich mal das durchgehen.
Ich würde das nicht als irgendwie negativ Spannung oder so
einfach arrogant
definieren. Einfach nur arrogant bin ich. Nee.
Liebe Grüße, Erik Liebeck.
Ich hatte schon das Gefühl gehabt, jetzt oder nie. Also, wenn wir es jetzt nicht hinbekommen, dann werden wir es nicht hinbekommen. Und das war irgendwie so mein Mindset an dem Tag. Und ich glaube, mit dem Mindset habe ich dann auch irgendwie gespielt.
Ja, und es war jetzt. Habt ihr parallel das Spiel von Herford mitverfolgt irgendwie auf dem Ticker? Oder wolltet ihr das gar nicht wissen? Schon, ne?
Ich so habe schon, du hast schon mir von Flavio regelmäßig ins Ohr flüstern lassen.
Erik wollte das nicht wissen. Erik wollte das nicht wissen.
Dann sagt Peter Popper da während des Spiels laut, und Herford hat gewonnen.
Nee, verloren.
Und ich, Herford hat verloren. Ja, danke, Bro. und dann denke ich mir, Jungs, wir müssen diesen Fokus nicht von diesem Spiel jetzt wegnehmen, ja, als Spieler auch, dann sitzt da ein Dominik auf der Bank und sagt, was, Herford hat verloren?
Das hat er verstanden, oder was?
Ja, weil Peter Poppe sagt das laut und dann siehst du unsere deutschen Spieler,
Kontext, okay.
Ja, Herford lost, und dann hört der Ami das auch noch und deswegen war ich der Meinung, ja, hey, Fokus auf dieses Spiel jetzt legen und dann das Spiel gewinnen.
Lassen wir Peter mal einen guten Mann sein.
Ja, ist der beste Mann, das auch.
Sehr froh, dass wir ihn haben. Und das meint er nur gut.
Ja.
Am Ende kann man ja auch sagen, ihr habt jetzt ja gewonnen, hat euch nochmal motiviert.
Ja, ne? Natürlich. Peter ist auch in dem Fall der beste Mann. Ich habe nach dem Spiel nochmal mit ihm geredet. Er ist ja auch emotional irgendwo dabei. Und wenn dann auch sowas kommt wie, dass er sich freut oder so bei einem Korb von uns oder vielleicht auch sich dann mal laut wundert,
ja,
falls mal ein Pfiff kommt oder so, den er nicht versteht, dann kam halt auch mal was übers Mikrofon und das ist ja natürlich menschlich, dass sowas passiert, aber legendär, dass er da so mitfiebert, das ist sehr geil, liebe Grüße an ihn.
Wie schwer war der Stein, der dir vom Herzen gefallen ist nach dem Spiel?
Ja, kann man nicht in Worte fassen. So, man ist in der alleinigen Verantwortung, man hat ja Fehler gemacht, man hat die schweren Niederlagen, die schwere Niederlage der Vorwoche noch in den Knochen. Man rechnet tatsächlich nicht damit, den Klassenerhalt an diesem Spieltag einzufahren. Ich habe noch nicht dieses Do or Die komplett gesehen, so wie Erik es gerade geschildert hat, weil mir klar war, dass es noch einen letzten Spieltag gibt und auch Herford erstmal gewinnen muss. Das war so nicht abzusehen nach den letzten Ergebnissen. Aber wir wussten auch, dass Herford am letzten Spieltag halt in Ippenbüren spielt. Mhm. Und so noch ein vermeintliches, leichteres Spiel hat. Und das ist das gewesen, was uns wirklich Bauchschmerzen bereitet hat. Und dass man eben wusste, okay, Herford hat das leichtere Restprogramm. Und insofern, ja, war der Stein, der mir vom Herzen gefallen ist. Natürlich riesig, eine Vorstellung, mit dem Gedanken zu spielen, einen Schritt zurück zu machen und hier einen ersten Regionalliga-Verein zu hinterlassen. So eine einzigartige, tolle Organisation, das hätte mir tatsächlich auch eine sehr, sehr lange Zeit zu schaffen gemacht.
Kann ich sehr verstehen. Dir auch, Erik, auch?
Genau. So möchte man eine Saison nicht beenden. Und vielleicht auch, fällt mir gerade so auf, ist mir auch die Niederlage gegen Stahnsdorf deswegen so schwer gefallen, weil es ja hätte sein können, dass Herford an dem Tag auch gewinnt. Und dann wären wir halt nur noch hinterhergelaufen. Und mit dem Mindset bin ich, glaube ich, auch das Leverkusen-Spiel angegangen, dass Herford wahrscheinlich gewinnen wird. Weil hätte ich das nicht so angegangen, das Spiel, hätten wir vielleicht auch nicht den Sieg mit davongetragen.
Ja, aber es ist passiert. Ja. Ich lese ja mal gern den Vorbericht von dem gegnerischen Team, was die dann so zu Igel schreiben und wer wieder schreibt, dass er in den hohen Norden fährt und so weiter und so fort.
Ich auch.
Und da, hoher Norden, ne?
Ist immer nee, ich lese auch die gegnerischen Berichte regelmäßig.
Sehr gut. Da hat, glaube ich, der Trainer der Leverkusener ja auch nochmal vor der Heimkulisse gewarnt von uns, dass es da immer heiß hergeht. Ich bin mir sicher, dass Bayer Giants Leverkusen schon andere Arenen und größere Arenen gesehen hat, wo auch vielleicht ein paar mehr Leute reinpassen. Und wenn sogar der Trainer Hansi Gnad von Leverkusen.
Co-Trainer ist Koch, also wir reden hier von zwei Europameistern.
Das über unsere zu Eagles-Fans sagen.
Basketball-Legenden.
So sieht's aus, liebe Grüße. Dann würde ich fast schon sagen, dass die Eagles-Fans in dieser Saison doch auch teilweise der sechste Feldspieler waren, oder?
Die Saison über. Also es war, ich weiß nicht, wie oft ich mit Erik thematisiert habe, dass ich teilweise auch überrascht bin, wie voll die Ränge sind. Vor allem auch nach schwachen Spielen. Ich meine, wir verlieren zu Hause ein Spiel gegen Ippenbüren ohne gegnerischen Amerikaner. auf katastrophale Art und Weise und haben im nächsten Heimspiel wieder die Ränge voll. Das war etwas, was uns unheimlich viel Sicherheit gegeben hat, und das Ergebnis an sich zeigt es ja auch ganz klar auf. Wir haben es vorher schon gesprochen. Also die Fans haben genauso viel Anteil an diesem Klassenerhalt wie jeder Spieler, weil wir diesen sechsten Mann im Rücken hatten, weil wir mit unseren Fans 7 Siege einfahren konnten, was Playoff-reif ist. Insofern ganz, ganz großes Kompliment für den Support, ganz großes Kompliment für eure Verhaltensweisen nach Niederlagen. Man hat nie das Gefühl, die Leute verlassen die Halle früher oder die Stimmung ist jetzt so negativ. Das, was wir an Zuschauern, an Fans hier haben, ist einfach grandios. Es war zu jeder Zeit ein Privileg, vor unseren Zuschauern agieren zu dürfen. Und ich kann nur einen riesen, riesen Dank aussprechen. Ja, das hat zu jeder Zeit einfach unglaublich viel Spaß gemacht und die Resonanz in so einer schwierigen Saison war einfach bemerkenswert.
Und deswegen würde ich auch sagen, haben die ganzen Fans Eagles Family es verdient, auch hier in der Probe zu bleiben, so wie die in der Halle waren, so wie die den Verein unterstützt haben. Und deswegen bin ich nur glücklich, dass das von beiden Seiten so geklappt hat.
Ja, ja, das kann ich mir auch nur anschließen bei. Nicht, dass ich da großen Einfluss drauf hätte, aber ich sehe es ja auch im Chat immer ganz viel, was die Leute da so schreiben. Ich glaube, das ist noch ein bisschen deutlicher gewesen als in der Halle. Mhm. Also da gab es schon nochmal so, was ist denn da los bei den Eagles und so weiter und so fort. Aber in komplette Anonymität schreibt sie natürlich auch einfacher als in der Halle, das ist schon ganz klar. Und dann habe ich auf den Chat geguckt, okay, da gibt es wieder Besserwisser. Dann gucke ich in die Halle, die ist voll gefüllt. Familien sind da, Freunde sind da, klein, groß, alt, jung sind da. Alle unterstützen die Eagles, alle wollen, dass sie in der Liga bleiben. Alle jubeln sie auch fast mit am lautesten, wenn Erik oder Tobi mit aufläuft, weil es unsere Jungs sind, ne, diese Mentalität, das freut mich einfach zu sehen. Und du hast es schon angesprochen, ungeachtet der Leistung war diese Saison ja echt, die Eagles-Fans ja nicht immer da. Es war immer auf sie Verlass.
Ja, Mann. Zum Teil sogar auswärts.
Ja, Mann.
Ja.
Sogar auswärts.
Ich war einmal, ja gut, in Wedel war ich jetzt auch mit dabei, aber zählt das als auswärts? Ist ja schon nicht so weit weg, ne?
Ich war nicht da, kann ich nicht.
Ich war diese Saison öfter in Wedel als du. Also. Siehst du wohl. Stimmt, ja. Die Geschichte mit Josh, ne? Okay, ich hätte noch eine Frage an dich, Timo, bevor wir zu den Season Awards kommen. Jetzt ist sie vielleicht ein bisschen größer, du kannst, ja, oder auch kürzer, kannst du selber entscheiden. Welche Lehre ziehst du denn aus dieser Saison? Oder Lehren? Was sind deine Learnings?
Ja, es gibt halt die Sachen, die einem direkt selber auffallen. Ein paar habe ich ja schon benannt auch. Ich hätte früher reagieren müssen. Ich hätte die Vorbereitung etwas ansteuern müssen. Ich glaube, dass es besser für uns gewesen wäre, nur einen Ausländer etwas später zu holen, statt beide, um der Mannschaft so mehr Sicherheit zu geben. Primär so Kleinigkeiten. Ich glaube auch, dass ich tatsächlich noch eine gewisse Zeit brauche, um für mich noch mehr Schlüsse aus dieser Saison zu ziehen. Das ist das, was ich vorher meinte. Manche Dinge werden einem dann auch wirklich erst mit ein bisschen Abstand bewusst, gerade Dinge, die man so kommunikativ vielleicht angegangen ist, wo man vielleicht andere Lösungswege hätte finden können. Insofern, ja, ist das relativ schwierig zu beantworten. Ich glaube, ich habe ein paar Dinge schon benannt, aber die Zeit wird noch kommen, um da noch mehr Schlüsse zu gewinnen.
Alright, deine Learnings, Erik, haben wir schon gehört, letzte Woche oder bei der letzten Ausgabe. Ich weiß gar nicht, wann diese jetzt rauskommt. Ja. Ob das jetzt noch ein Donnerstag ist, vielleicht ist er das, vielleicht auch nicht. Schauen wir mal. Jetzt würde ich mit euch zu den Season Awards kommen. Seid ihr bereit?
Immer,
ja. Aber ein bisschen festliche Stimmung müssen wir jetzt haben. Das ist was Wichtiges. Leute, können sich das aufhängen? Die können sich sagen, ich bin zum Beispiel der Rookie of the Season bei den Itzu Eagles in dieser Saison. Oder ich bin Defensive Player of the Season, Mr. Reliable, also Mr. Verlässlich, Dunk of the Season, den Most Improved Player, den Most Valuable Player, den Coaches Award. Genau, und den Coaches Award. Mehr gab es ja gar nicht. Diese würden wir heute verleihen. Let's start with the first one. Eric, sag du mal. Daniel Laudatio zum Rookie of the Season. Nicht wer es ist, sondern erklär es vielleicht mal. Was ist das? Was heißt das überhaupt?
Also Rookie ist ja so der Einsteiger in ein, ja, jetzt in ein Basketballteam, der, man sagt, junge Spieler und der jetzt angefangen hat in dieser Liga. Ja. Und Timo hat eben auch Rookie als Ami-Rookie genannt. Das sind dann meistens ältere Spieler, aber die jetzt erstes Mal in Deutschland oder Europa spielen. Mhm. Genau. Und so könnte man einmal die Definition wählen. Aber auch die jungen Spieler, die jetzt gerade die ersten Minuten in der Pro B schnuppern.
Das müssen wir dazu sagen, die Season Awards vergibt Timo Völkering, Trainer der zu Eagles in dieser Saison, vergangenen Saison. Also, Timo, wer ist denn aus seiner Sicht der Rookie of the Season?
Kann für mich nur Jarek werden. Spät dazugekommen. Die meisten sehen es vielleicht nicht, aber der Junge ist erst 18 Jahre alt. Also da steckt noch einiges an Potenzial in ihm, wenn man dann sieht, wer gegen Wedel mal eben sein Talent hat aufblitzen lassen. Aber auch in allen anderen Spielen in kurzen Frequenzen auf dem Feld immer produziert hat. So muss man ganz klar sagen, bin ich überrascht, begeistert. Und ich glaube, dass er sich schon viel auch erarbeitet hat in dieser Saison, womit er nicht gerechnet hat. Und bin gespannt, was er auf diese Saison aufbaut. Also in meinen Augen, Jarek.
Herzlichen Glückwunsch dazu, Jarek, an den Rookie of the Season von den Netzo Eagles diese Saison. Erik, Defensive Player of the Season, was bedeutet das denn?
Der beste Verteidiger.
Dankeschön, Timo. Wer ist dieses Jahr der beste Verteidiger der Netzo Eagles?
Da würde ich aufgrund seiner Rebound-Stärke den Dominik angeben.
Dominic Oliveri?
Genau.
Okay. Der dieses Jahr den Award von dir bekommt. Gibt es noch ein Wort zu, oder?
Wie gesagt, hat sich gesteigert über die Saison. Ganz, ganz toller Charakter, ganz toller Typ. Hat Spaß gemacht, mit ihm zu arbeiten. Verdienter Award für Dom.
Mr. Reliable, Mr. Verlässlich. Erik, was heißt das?
Wer, auf wen man sich am meisten verlassen kann.
Richtig, Timo. Auf wen konnte man sich diese Saison am meisten verlassen?
Da sage ich ganz klar, unsere Zuschauer. Das ist mir schon wichtig, haben wir gerade schon angesprochen, insofern da einen Award zu verteilen für diese unglaubliche Leistung dieses Jahr und für diesen unglaublichen Support, ist angebracht und absolut verdient.
Dann passen wir das mal an, Mr. und Mrs. Reliable, dann passt das vielleicht ja ein bisschen besser. Und alles dazwischen außerhalb. Also, Dunk of the Season, Erik, was
Dunk
ist das?
Dunk ist, wenn man von oben den Ball durch den Ring stopft.
Das hätte ich jetzt auch noch erklärt bekommen.
Ach, schade.
Weil wir damals, habe ich dir das leider weggenommen. Du solltest ja erklären, aber ich habe damals ja manchmal so eine Basketballbegriffe erklärt. Spanish Pick and Roll, Elevator Pick, kann ich alles. Also, wer ist von dir, Timo, der Dunk of the Season?
Wir waren nicht das spektakulärste Team dieses Jahr. Tatsächlich haben wir uns noch einen schönen Dunk fürs letzte Spiel aufgehoben. Also da würde ich Mason wählen, der mit seinen 1,30 da zu einem grandiosen Dunk noch angesetzt hat gegen Iserlohn. Das war schon, hat mich überrascht in dem Moment. Ja. Insofern entscheide ich mich für diesen Dunk.
Trey McBride hat, glaube ich, mal hier im Podcast gesagt, er will sich nicht verletzen beim Danken, deswegen macht das nicht so oft. Also bei uns auf jeden Fall. Gegen uns hat das ja wieder gekonnt.
Ja,
also, Most Improved Player, Erik, was bedeutet das?
Der sich am meisten verbessert hat, der Spieler.
Der war mal ein Amerika, der Mann neben mir. Wer ist der Most Improved Player der Liga jetzt, Timo?
Aufgrund der Saison Endspurt für mich Tobi Möller. Hat Schritte nach vorne gemacht, insofern ein absolut verdienter Award für ihn.
Tobias Mähler, herzlichen Glückwunsch zum Most Improved Player der zu Eagles. Jetzt haben wir den fast mit wichtigsten Award. Zweitwichtigsten könnte man sagen. Den Most Valuable Player. Erik, was bedeutet das?
Der am meisten Wert hat, der Spieler.
Der meisten Wert hat, der meisten auch ein bisschen Einfluss auf das Spiel hat. Timo, wer ist der MVP des Teams?
Für mich, dieses Jahr ganz klar. Erik, wahrscheinlich auch überrascht, dass er zum ersten Mal nicht als Defensiv-Player of the Season irgendwie benannt wird. Das habe ich mir gedacht. Dieses Jahr hat er sich auch ein bisschen mehr auf Offense konzentriert, das sieht man an den Statistiken. Ja. Insofern, Spaß beiseite. Also absolut verdienter Award. Er hat für sich das Captain-Dasein perfektioniert, hat angeführt, hat Verantwortung übernommen, hat statistisch, glaube ich, das aufgelegt, was er sich selber in den letzten 2 Jahren auch so vorgestellt hat. Ich meine, wir reden hier von 45% Dreiern bei über 100 Versuchen über eine komplette Saison.
Bester Shooter des Teams.
Facts.
Facts. Ja, leider bei den Freiwürfen ist Tiller noch besser als ich. Tiller hat 100% Freiwürfe, aber sonst.
Ja gut, kommt glaube ich auf die Anzahl drauf an. Erik, dein Statement als MVP des Teams.
Ja, wie Timo das gerade gesagt hat, also ich kann mich auf eine Sache konzentrieren, sonst habe ich mich immer auf die Defense konzentriert, um diesen Award halt zu bekommen, aber dieses Jahr habe ich mich halt auf die Offense mehr konzentriert. Danke, Timo. Dankeschön.
Ja, das muss ein überwältigendes Gefühl für dich gerade sein, ne?
Ja, danke. Also, wirklich. Vielen, vielen Dank,
Timo. Wird noch Champagner geöffnet. Also als
der steht hier auch schon.
Genau, der steht hier auch schon, richtig. Tatsache. Nein, das ist kein Champagner. In meinem Haus gibt es sowas nicht. Wir müssen Rechnung bezahlen. Also, als letztes haben wir noch den Coaches Award. Erik, wie haben wir das denn definiert? Weißt du es überhaupt?
Ja, also da, ich war dabei, als du es gesagt hast.
Sehr gut.
Das ist, hast du es verstanden, weil ich nicht.
Ja, deswegen muss ich es dir jetzt erklären. Das ist kein Award, der für den besten Coach ist, sondern das ist ein Award, den Timo vergeben kann an einen Spieler oder vielleicht auch an jemand anderen. Das kann er sich, glaube ich, aussuchen. Kann
es auch den Bundeskanzler geben.
An den Bundeskanzler. Nett. Mit den Maßstäben, die du möchtest. Also du kannst die Regeln kannst du ja nicht selber aussuchen, welche du dafür wählst. Und dann musst du natürlich auch sagen, warum.
Vorbild dafür ist zum Beispiel in Amerika ganz oft auch Coaches Awards, wo dann nicht gesagt wird, hier bist du der beste Defensivspieler, Offensivspieler, sondern einfach ein Spieler, der von dem Coach halt, in dem Fall bist du das ja, Timo, hervorgehoben wird, gewertschätzt wird. Ja, belohnt wird mit dem Award.
Ich glaube, dass wir Awards verteilt haben und einige Spieler belohnt wurden. Diesen Award möchte ich tatsächlich so ein bisschen auch in meiner aktuellen Situation anpassen. Wir haben viel über Pobé geredet, über Head Coach und einen Schritt zurück, aber am Ende ist das nicht die Hauptarbeit. Am Ende habe ich für eine unglaubliche Organisation arbeiten dürfen, jetzt schon eine sehr, sehr lange Zeit. Möchte diesen Award der Organisation geben, weil ich einfach, es ist das angenehmste Arbeiten, das ich je hatte, auf allen Ebenen. Sehr vertrauensvoll, zu jeder Zeit. Dazu kommt, dass wir in diesem Verein, meine Mädelsmannschaft, die Zeit mit meinen Mädels und die Entwicklung dieser Mädels ist für mich mindestens genauso besonders wie das, was wir mit der Pro B gemacht und erreicht haben. Und all die Eltern, mit denen ich hier über die Jahre arbeiten durfte, Kontakt hatte, all die Helfer, ohne die unsere Saison nicht möglich gewesen wäre, auch dieses Jahr. Ich meine, auch als Helfer kann man sich irgendwann davon runterziehen lassen, wie gewisse Dinge laufen. All das hat man in dieser Halle nie gespürt. Es ist immer sehr viel positive Energie da gewesen und insofern möchte ich allen Danke sagen, allen Jugendmannschaften, allen Kindern, allen Eltern, mit denen ich lange arbeiten durfte und es sehr, sehr genossen habe. Und der Organisation halt diesen verdienten Award geben für 7,5 tolle Jahre, die ich hier verbringen durfte, mit ganz, ganz tollen Menschen.
Sehr schön. Sehr, sehr schön. Klatsch ruhig, wenn du möchtest, Erik. Sehr, sehr schön. Schön gesagt, muss ich wirklich sagen. Also sehr gute Auswahl davon. Vielen Dank. Ich war sehr interessiert, wenn du da auswählst. Und ich finde, du hast die beste Auswahl getroffen, die man nur treffen kann. Jetzt haben wir fast das Ende erreicht, Erik, des Itzo Eagles Podcasts, auch des Itzo Eagles Podcasts für diese Saison. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Wir guckt auf jeden Fall mal auf die Social Media Kanäle der Itzo Eagles, wie es da so weitergeht. Da gibt es auf jeden Fall News zu uns, zu den Itzo Eagles selbst. Gibt es spannende Pläne für euch im Sommer? Ist das Ende jetzt der Podcast-Saison? Das hören die Leute jetzt erst wieder, oder den nächsten Podcast gibt es vielleicht erst wieder im Oktober. Oder September, who knows, August, keine Ahnung.
Ja, also bei mir stehen etliche Fortbildungen etc. an, die auch sehr zeitaufwendig sind. Ja. Ich werde meinen Sommer definitiv mit Basketball verbringen. Und so wie häufig, wenn die Sonne dann rauskommt, nimmt man sich auch selber wieder vor, irgendwie mal ein bisschen Sport zu machen. Ja, komm, Erik. Ich erinnere mich an unsere Tennis-Session letztes Jahr. So, da hast du dich ja bisher erfolgreich gedrückt. Vielleicht kriegen wir das ja auch nochmal hin. Ich würde mich freuen.
Und vielleicht auch den Rocket League Rank verbessern.
Oh, ich meine, du ignorierst meine Einladung ja regelmäßig.
Ich war ewig.
Ich kann meine Fortschritte nicht präsentieren, weil ihr euch drückt, aber ist in Ordnung.
Dann bin ich mit Freunden da. Es tut mir leid. Dann kann jemand freuen, sagen, ich gehe jetzt zu Thibaut.
Ich habe noch Lutze. Liebe Grüße.
Liebe Grüße. Stimmt, Lutz ist auch noch da, 14 Siege.
Aktuell weiß ich auch, dass im Verein die Eagles Baller League startet. Nico, bist du dabei?
Ja, ich bin dabei. Meine Ambitionen sind, der beste Spieler des Teams zu werden.
Sehr gut.
Und den Dank der Season rauszuhauen.
Pass auf dich.
Ich sollte vorher eine Haftpflichtversicherung abschließen, auf jeden Fall. Mal eins, entweder ich oder der Hallenboden oder der Korb wird dran leiden. Aber schauen wir mal. Ich bin gespannt.
So wie Shaquille O'Neal damals so einen Ring runterreißen.
Ja. Da habe ich gestern so ein bisschen was am Rande mitbekommen. Kann ich vielleicht auch nochmal raushauen. Es wird ja diese Draft Night stattfinden, dass ihr euch auch ordentlich darauf vorbereiten könnt. Also Flavio und Dennis organisieren und planen das Ganze. Tolle Aktion. So wie ich es gestern gehört habe, wäre es wünschenswert, wenn der ein oder andere vielleicht auch im Anzug oder im...
Im Anzug?
Ja, ist natürlich...
Stimmt, Business so Casual habe ich gesehen.
So eine Draft Night braucht auch...
Dann will ich auch diese Kappen haben.
Eine Kappe, ja. Das ja. Das ja. Ich also habe auch eine im Keller, eine Eagles-Kappe, ja.
Ja, oder? Safe. Das müsste man so Eagles-Cap mal dann haben.
Nein,
dann
aber...
Mit diesem Info da der Jacke dann immer so aufzeigen. Meine Schule von damals. Realschule Lehmwold.
Represent.
Shoutout an die Gemsaal heute.
Da den ganzen Verein zusammenzubringen, ja. Für Bewegung zu sorgen, ganz, ganz tolle
gute Sache.
Großes Lob.
Sehr gute Sache, freue mich drauf. Okay, das wäre es, glaube ich, von mir. Erik, hast du noch irgendwas anzumerken jetzt?
Das wäre es für diese Podcast-Season.
Fast schon traurig, ne?
Ja, viel passiert. Wir haben ja auch schon ein bisschen was in der letzten Folge zusammengefasst.
Ja.
Aber ich glaube, das war sehr gut und auch sehr wichtig, das mit Timo zu beenden.
So sieht's aus. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst, Timo.
Sehr gerne.
Wir wünschen dir einen wunderschönen Sommer, eine wunderschöne Zeit für dich und danke für die Saison.
Danke auch.
Danke an euch fürs Zuhören. Einen wunderschönen Sommer auch an euch. Lasst es euch gut gehen. Lasst die Eagles vielleicht auch erstmal so ein bisschen, auch mal in euren Gedanken mal so ein bisschen ruhen. Und dann, wenn es wieder losgeht, wenn der Basketball wieder springt, dann kommen die Eagles wieder zurück in euer Kopf. Im Herzen sind sie so und so da.
Wir sehen uns beim Streetball.
Let's fly.
Bis dann. Tschüss. Tschüss.